Es ist stickig in Saal 8 des Landgerichts Potsdam. Seit 2 Stunden trägt Theodor Horstkötter, der Richter, die Begründung seines Urteils vor. Mit allen grausamen Details, wie genau Silvio S., Elias und Mohammed getötet hat. Silvio S. hat seine Brille abgesetzt, hält sich die Hände vors Gesicht, schüttelt immer wieder mit dem Kopf. Das hat er oft gemacht in dem Prozess. Mit einem Taschentuch wischt er sich über die Augen. Elias Mutter hat den Saal längst verlassen, gleich nach der Urteilsverkündung. Mohammeds Mutter hat sich alles angehört. Bis zu dem Punkt, an dem der Richter die gelbe Plastikwanne erwähnt, in die Silvio S. die Leiche ihres Sohns gelegt hat, mit Katzenstreu bedeckt. Da steht sie auf, um den Saal zu verlassen. Sie ist fast schon durch die Tür, als es aus ihr herausbricht. Sie brüllt Silvio S. an, beschimpft ihn. Ihre Stimme überschlägt sich, als sie schreit: »Was hast du mit meinem Kind gemacht?« Und dann will sie auf ihn losgehen. Eine Freundin und Anwälte halten sie auf. Mein Name ist Dörte Naht.
Mein Name ist Wolf Siebert.
Monatelang haben wir uns mit diesem Fall beschäftigt. Vor allem auch damit, wie es den Familien von Mohammed und Elias geht. Wir hatten viele Fragen. Allen voran, warum die beiden Jungen sterben mussten. Wie ein Mensch zum Kindermörder wird. Woche für Woche in unserem Podcast »Alles so normal«. In der 6. und letzten Folge wollen wir nun Bilanz ziehen.
Da wir mit dem Angeklagten nicht sprechen konnten, haben wir versucht, mit denen zu reden, die ihn am besten kennen, mit seiner Mutter zum Beispiel. Schon vor Prozessbeginn hat sie uns gesagt, dass sie das nicht will. Damals konnten wir das nachvollziehen. Wie grauenhaft muss das für eine Mutter sein, dass der Sohn ein Kindermörder ist. Frau S. hatte uns auch geschrieben, dass sie der Sensationsgier der Medien kein neues Futter geben will. Auch das haben wir verstanden.
Während des Prozesses bekamen wir ein Bild von ihrem Familienleben. Wir hörten, dass Silvio S. und seine Eltern zwar unter einem Dach gelebt haben, aber offenbar in getrennten Welten. Er wollte ausziehen, schaffte es aber nicht. Der Vater ein Tyrann. Wir lebten unser Leben und er lebte seines. Das hat er den Polizisten gesagt, als sie seinen Sohn verhafteten. Und so bekamen die Eltern nicht mit, dass im Dachgeschoss über ihnen der eigene Sohn so sehr an seiner Einsamkeit litt, dass er sich in seiner Isolation von den Normen und Werten unserer Gesellschaft meilenweit entfernte. Dass er 2 Kinder entführte, missbrauchte und tötete. 1 in ihrem Haus. Eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, attestierte der Psychiater ihrem Sohn.
Während wir all das im Gerichtssaal hörten, mussten wir an das einzige Interview denken, das Silvios Mutter gegeben hatte, noch im vergangenen Jahr. Wir haben dieses Interview jetzt noch einmal gelesen und gemerkt, sie hat ihren Sohn überhaupt nicht gekannt. Das aber ist nicht ungewöhnlich, haben uns Psychiater erklärt, die viele Straftäter und ihre Familien untersucht haben. Eltern neigen oft dazu, ihr Kind nicht so zu sehen, wie es wirklich ist, und übersehen so vielleicht auch Signale, Hilferufe, kleine Brüche im Leben des Kindes. Wir haben gemerkt, durch ein Gespräch mit Frau S. hätten wir auf unsere Warum-Fragen keine wirklichen Antworten bekommen.
Warum hat Silvio S. Elias und Mohammed entführt? Im Prozess hat er darauf keine Antwort gegeben. Er hat von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht. Viele Fragen bleiben deswegen auch nach dem Prozess offen. Wann genau Elias gestorben ist zum Beispiel und wo? Silvio S. ist wohl zwar gezielt in dem Potsdamer Stadtteil Schlaz und zum Berliner Lageso gefahren, aber bei welchem Kind sich dann die Möglichkeit ergab, es mitzunehmen, das war Zufall, sagt das Gericht. Steffi Weiß hat bei der Suche nach Elias geholfen und nun auch den Prozess verfolgt. Ich habe sie dort mehrmals getroffen und immer war sie sehr berührt, auch am letzten Tag.
Also heute, ich hätte ihm am liebsten an den Kopf geworfen, schüttel nicht die ganze Zeit mit dem Kopf, der macht den Mund auf und rede. Du hast die Möglichkeit, mach den Mund auf und rede, das bist du den Müttern schuldig. Weil gerade die haben die meisten Fragen. Wir als grundsätzlich Unbeteiligte in dem Sinne haben schon genug Fragen. Aber die Mutter. Und er sitzt da und schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Und warum redet er dann nicht einfach? Und stellt es so dar, wie er es selber für sich erlebt hat. Um vielleicht auch mal ein paar Fragen zu beantworten. Ich verstehe es nicht. Aber Reue dahinter sehe ich nicht.
Mir ging es anders. Ich hatte das Gefühl, er schüttelt mit dem Kopf, weil er nicht fassen kann, was er getan hat. Weil der Prozess ihn zurückgeholt hat in eine Welt, in der er mit anderen Menschen in Kontakt ist und in der er klar sehen kann, wie falsch das war, was er da getan hat. Dass er 2 Kinder entführt hat, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, weil er nicht in der Lage war, eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen. Nicht, weil er pädophil ist. Das hat der psychiatrische Gutachter gesagt.
Ich treffe mich mit Christoph Josef Ahlers hier in Berlin. Er ist klinischer Sexualpsychologe. Er war unter anderem an der Begutachtung des sogenannten Kannibalen von Rothenburg beteiligt und hat langjährige Berufserfahrung mit Fällen von sexuellem Missbrauch. Was er grundsätzlich über die Merkmale von Sexualstraftätern erzählt, das ähnelt bis aufs i-Tüpfelchen dem Bild, das wir vor dem und im Prozess von Silvio S. gewonnen haben. Im Mittelpunkt steht für Ahlers dabei das völlige Fehlen von Selbstbewusstsein.
Wen haben wir als Tätertypen überwiegend vor uns, wenn es um Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch bis hin zu Tötungsdelikten geht? Eine Legion von Selbstwertzwergen. Und die Taten sind eben nicht Ausdruck eines Machtexzesses, sondern Ausdruck tiefster, innerster Inkompetenz, eigene Bedürfnisse so zu erfüllen, dass sie einvernehmlich und prosozial gelingen würden. Und diese Notdurft führt dazu, dass dann auf Personen übergegriffen wird, die besonders schutzlos und wehrlos sind. Da bin ich dann mal überhaupt anwesend, präsent. Und das bin ich als Erwachsener, der gefühlt nirgendwo in seinem Leben ein Bein auf den Boden kriegt, vor allem gegenüber Kindern.
Wir sollten uns vor moralischer Überheblichkeit hüten. Wir, die wir keine Täter geworden sind, haben Glück gehabt. Das haben uns mehrere Psychiater im Laufe der Arbeit an diesem Podcast gesagt. Wir haben ein mehr oder weniger stabiles Selbstwertgefühl entwickelt. Wir können unsere Bedürfnisse, Wünsche und Ängste ausdrücken, mal mehr, mal weniger gut. Das gelingt immer dann, wenn in Familien viel miteinander geredet wurde, wenn man sich für den anderen interessiert hat. Die Weichen stellen sich also in Kindheit und Jugend. Silvio S. hatte dieses Glück nicht, auch beruflich nicht. Im Beruf konnte er seinen emotionalen Mangel nicht kompensieren, durch Erfolge zum Beispiel. Ich will von Christoph Josef Ahlers wissen, wie können wir verhindern, dass Menschen wie Silvio S., und es gibt viele von ihnen, zu Tätern werden? Seine Antwort fordert nicht nur die Familie, sondern uns als Gesellschaft.
Die Leistungsgesellschaft sagt, der Wert einer Person bemisst sich durch den Wert ihrer Funktion. Das ist die grausame Wirklichkeit, unter der Menschen leiden, die nicht so gut mitkommen. Und wir lernen zweitens nicht gelingende Kommunikation und Beziehungsgesundheit. Stattdessen lernen wir rechts vor links Algebra, Zinseszins und 333 bei Isoskeilerei. Das sind Werte in unserer Gesellschaft. Aber nicht die Frage, was brauche ich, um mit den Menschen um mich herum in gelingender Weise leben und kommunizieren zu können, damit auch ich mich wohlfühle und Halt finde. Das ist kein Wert in unserer Kultur. Lässt sich auch nicht kapitalisieren.
Ganz am Anfang unserer Recherche sagte einer unserer Gesprächspartner, im Prozess gehe es nicht in erster Linie um Wahrheitsfindung. Aber um was denn dann? Gerechtigkeit? Sühne? Den Schutz des friedlichen Zusammenlebens? Nach diesem Prozess glauben wir, es ist von allem etwas. Und es geht auch um Wahrheitsfindung.
Wir haben gelernt, dass im Prozess alle ihre Rollen hatten. Der Staatsanwalt zum Beispiel. Er ließ Silvio S. in Mimik und Gestik spüren, dass er nicht nur das Recht vertritt, sondern auch moralisch auf der richtigen Seite steht. Die Brust herausgedrückt, den Angeklagten mit Blicken streng fixiert. Die Botschaft, der Angeklagte soll für immer im Gefängnis bleiben. Diese Bestie. Ja, das ist ein wörtliches Zitat. Dieser erfahrene Jurist war an der Höchststrafe interessiert, wollte er aber auch die Wahrheit des Angeklagten erfahren?
Und dann sind da die Verteidiger von Silvio S., Matthias Noll und Uwe Springborn. Sie haben sich nur selten öffentlich zum Prozess geäußert. Nachdem das Urteil gesprochen ist, gibt uns Matthias Noll ein exklusives Interview. Mich interessiert vor allem, wie er mit dem emotionalen Druck in einem solchen Prozess umgeht. Es gehörte zu ihrer Verteidigungsstrategie, dass Silvio S. zu den Vorwürfen schwieg. Immer wieder forderte der Richter ihn auf, zu reden. Und auch die Anwältin von Elias Mutter bat ihn, der Mutter zu sagen, wann und wie ihr Sohn gestorben ist.
Ja, natürlich berührt einen das. Ja, natürlich, das haben wir auch gesagt, es ist natürlich legitim, auch von der Mutter hier zu wissen, wie ihr Kind ums Leben gekommen ist. Ja, aber es ist natürlich in einem Prozess, in dieser Situation, Ja, natürlich schwer, weil alle Beteiligten ja wissen, dass es ein Strafverfahren ist und es hier natürlich auch darum geht, wenn er sich einlässt, wie wird das bewertet werden, möglicherweise. Ja. Und er hat ja von Anfang an hier in dem Gerichtsverfahren klargestellt, dass er sich nicht zur Anklage äußern möchte und sein Recht zum Schweigen wahrnimmt. Dann ist natürlich solche Ansprachen dann immer, ich sag's mal jetzt einfach Ansprachen, sind natürlich ja, schwer auch.
Silvio S. hatte Matthias Nolls Telefonnummer vor seiner Festnahme im Internet recherchiert und auf einem Zettel notiert. Er rief ihn von der Polizeiwache aus an. Worum es genau ging, das erfuhr der Anwalt erst, als er mit Silvio S. in der Zelle saß. Zwei tote Kinder. Das ist kein alltäglicher Fall. Kein Wunder also, dass er erstmal in sich gehen musste.
Warum haben wir den angenommen? Weil wir Rechtsanwälte sind, Strafverteidiger, weil wir uns für den Mandanten einsetzen, egal was er getan hat. Ja, jeder verdient ein faires Verfahren und soll entsprechend Tat und Schuld angemessen bestraft werden. Und zu sagen, ihn nicht sitzen zu lassen und zu sagen, nee, also es ist hier, wir sind zwei Tötungsdelikte im Raum, die Beweislage ist erdrückend, ich mach das nicht.
Und auch wenn er sich in unserem Gespräch nicht so offen zeigt wie ohne Mikrofon, lässt er schon durchblicken, dass ihn der Fall auch berührt hat.
Naja, eine Maschine ist man nicht, also ganz abschalten kann man nun auch nicht. Man geht hier nicht raus und sagt, ich habe den Fall jetzt hinter mir gelassen. Ja, man muss es aber dann irgendwann tun, um am nächsten Tag wieder arbeitsfähig zu sein.
Sind Sie dann dementsprechend jetzt auch ein bisschen erleichtert, dass dieses Verfahren erstmal zu Ende ist?
Ja, klar. Was heißt erleichtert? Es hat ein Ende gefunden hier mit einem Urteil, wie es zu erwarten war. Insofern, erleichtert ist das falsche Wort, aber es ist erstmal hier und heute jetzt beendet.
Die Taten von Silvio S. und das Schicksal von Mohammed, Elias und ihren Familien, sie haben mich bis in meine Träume begleitet. Ich habe mehrfach geträumt, dass meine Familie in Gefahr ist, nicht durch einen Menschen, sondern durch etwas unkonkret Bedrohliches. Ich habe sonst nie solche Träume. Im Prozess aber hatte ich Dinge gehört, die mich zutiefst berührt und auch entsetzt haben. Zum Beispiel die Details der Taten. Da Silvio S. fast die ganze Zeit geschwiegen hat, mussten Gutachter diese Details zu rekonstruieren versuchen. Sie waren zutiefst verstörend.
Einige dieser Details waren anschließend auch in den Medien zu lesen, aber bei weitem nicht alle. Gott sei Dank. Denn eins hat sich mir durch die Arbeit an unserem Podcast intensiv eingeprägt. Die Angehörigen der Opfer, die Eltern, die Geschwister. Sie leiden, wenn sie durch uns Journalisten erfahren, wie der Täter gemordet hat. Wenn wir sie bedrängen mit unserem journalistischen Eifer. Die Familien brauchen viel Zeit, bis sie mit ihrem Trauma umgehen können. Und diese Zeit müssen wir ihnen geben. Davon bin ich, nach all dem, was wir bei dieser Recherche erlebt haben, überzeugt.
Das bedeutet dann auch, dass wir bestimmte Informationen nicht mehr veröffentlichen, aus Respekt für die Opfer. Sind wir dazu bereit?
Das Resümee, das wir für unsere eigene Arbeit aus all dem ziehen, ist also noch längst nicht abgeschlossen. Und es muss in unserer Recherche am Ende auch offen bleiben, warum ausgerechnet Elias und Mohammed sterben mussten. Es hätte auch andere Kinder treffen können. Für die Eltern ein Schicksalsschlag, von dem sie sich nur schwer erholen können. Und wohl nur mit professioneller Hilfe. Davon gibt es zu wenig, das haben wir wiederholt gehört. Aber vor allem hat sich uns eingebrannt, wie wenig unser Bild eines Verbrechers mit der Realität zu tun hat. Das Böse ist menschlich und hat häufig Ursachen, die einem auf den ersten Blick gar nicht als so tiefgreifend erscheinen. Und trotzdem gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, wie man es schaffen kann, dass Menschen wie Silvio S. nicht zum Außenseiter und schließlich zum Kindermörder werden, dass sie gute Menschen bleiben.